Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Wir nehmen heute nicht zusammen auf, sondern remote. Man hört es, glaube ich, ein wenig. Mit dabei ist Kai.
Moin, moin.
Muchel.
Moin in die Runde.
Bones. Eine Mischung aus Gato und Bones. Bones ist heute nicht mit dabei, der ist im Urlaub in Dänemark. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Ich höre mich ein wenig nasal an, denn ja, ich hatte was mit der Nase. Aber das soll uns nicht abhalten, diesen Podcast heute aufzunehmen. Wir können natürlich sagen, wir haben jetzt extra gewartet, bis der Skandal mit Toni Leistner rausgekommen ist. Man muss es eigentlich fast sagen, dass es ein Skandal ist. Darüber werden wir natürlich gleich reden. Dann reden wir über das 2-2 vergangenen Spieltag gegen Darmstadt und dann natürlich Ausblick noch gegen Heidenheim auswärts. Immer schwierig. Das nächste Spiel gibt auch einen kleinen Ausblick. Also es wird viel los sein. Wir haben viele Kommentare auf unserem Instagram-Kanal HSV meine Frau von euch bekommen. Natürlich 90% zu der aktuellen Lage um Toni Leistner. Dann wurde darauf runtergebrochen, was denn jetzt mit Tim Walter ist, was mit der sportlichen Führung ist, welche Spieler wir jetzt noch brauchen. Und ich würde auch mal sagen, wir machen das jetzt mal ganz untypisch. Wir fangen mal mit Toni Leistner an, weil das gerade so das Thema der Stunde ist. Und Darmstadt machen wir danach, arbeiten wir so ein bisschen auf. Auch noch, aber und danach geben wir den Ausblick. Toni Leistner, will jemand zusammenfassen, was passiert ist? Ansonsten kann ich es einmal ganz kurz sagen.
Ich würde es einmal übernehmen. Vielleicht kannst du es ja dann ergänzen oder sagen, ja, Kai, ich finde, du hast jetzt den Schwerpunkt falsch gesetzt. Denn ich finde, es tauchte unter der Woche ein Chatverlauf auf Instagram auf, ein Bild, auf dem Toni Leistner kritisierte, dass das eben das Ergebnis, also das Resultat dieser schlechten oder diese schlechten Ergebnisse in der Liga resultieren halt daraus, dass der Verein sich von dem neuen Trainer Walter eben ein System hat aufdrücken lassen und das sollte eher immer vom Verein vorgegeben werden. Und ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, haben wir dann persönlich erstmal überlegt, ja, immer nicht so cool, sowas zu posten, aus zwei Gründen. A, sind wir die Letzten, die dem HSV irgendwie schaden wollen und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen wollen. Und da sind wir schon bei Punkt 2, dass dann erstmal diverse Gerüchte rumgingen, wäre das ein Photoshop-Fake, wäre das Toni Leistner Instagram-Bild reingeschnitten worden und so weiter und so fort. Und haben uns dann zurückgehalten. Und ich glaube, heute kann man sagen, dass es wohl kein Fake war, denn Toni Leistner wurde suspendiert.
Ist jetzt tatsächlich auch offiziell auf der hsv.de-Seite vor wenigen Minuten offiziell bekannt gegeben worden. Also das Thema ist auf jeden Fall safe, er ist freigestellt.
Genau, und ich finde, ja, Gato, übernimm du jetzt ruhig. Ich finde, daraus lassen sich aber diverse Themen ableiten. Also von A bis Z wirklich bietet das Diskussionsstoff.
Ich kann immer mit meiner persönlichen Meinung anfangen. Ne? Wir sind ja hier im Podcast und sprechen ja unter uns, das ist ja das Schöne. Und ich finde es tatsächlich ein Riesenskandal, dass Toni Leistner freigestellt worden ist. Also diese Instagram-Nachricht, wenn es nur wegen dieser Instagram-Nachricht ist, ist es für mich schon ein leichter Witz. So, natürlich wurde das wahrscheinlich als Mittel genommen, so wie ich jetzt die Lage einschätze. Ne? Coach, setz dich auf Toni Leistner. Toni Leistner hat einen Hals, ist sauer. Toni Leistner ist halt auch eine Type, ist vielleicht auch und auch irgendwie ne, 30, 31, sagt dann halt auch mal was, was dem Trainer dann vielleicht nicht so schmeckt oder der Führung, wie auch immer. Also ist er ein bisschen unbequem, was auch, finde ich, aber völlig in Ordnung ist, ne? Zeigt ein bisschen Ehrgeiz. Dann wird was öffentlich, dann wird das sozusagen als, so sehe ich das jetzt, als Mini-Aufhänger gesehen, zu sagen so, yo, Toni, du bist raus. Und was natürlich halt ein Skandal ist, ist, er ist unser dritter oder einziger Ersatz etatmäßiger Innenverteidiger. Abgesehen davon hat Jonas David mit den Leistungen nicht geglänzt die letzten Spieltage. Also Wirklich sehr fragwürdig, natürlich super Mann aus der eigenen Jugend und so weiter und so fort, aber ich sag jetzt mal so, es täte ihm auch mal gut, vielleicht ein, zwei Spiele auf der Bank zu sitzen. Man muss ja nicht gleich in seiner ersten Saison 34 Spieltage durchspielen. So, und unabhängig davon hätte ich auch gesagt, eine Abwehr mit Toni Leisner und Schonlau in der zweiten Liga, Haken dran, da kriegst du erstmal nicht viele Gegentore. Gut, passt nicht zur Philosophie von Tim Walter. Wie ist jetzt die Situation? Ne? Tim Walter hat einen angepissten Toni Leisner im Kader, geht dann irgendwie zur Clubführung, zu Jonas Bold wahrscheinlich, und sagt so, ey, ich will mit dir nicht mehr haben, weil der nervt mich. So, ich habe ihm geradeaus ins Gesicht gesagt, du kannst dir keine drei Pässe gerade ausspielen, so ungefähr, er ist ein direkter Typ. Und Toni Leisner sagt, ja gut, aber was soll das? Ne? Beschwert sich dann halt so halb öffentlich, halb nicht. So, geht natürlich auch, das ist nicht die feinländische Art, aber trotzdem ist es dann irgendwie, was soll die Geschäftsführung dann machen? Die sagt natürlich, also eigentlich kannst du auch Nein sagen, dass du ihn nicht suspendierst. Auf der anderen Seite, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Du hast Tim Walter verpflichtet. So, du weißt, wie er tickt, dass er solche Skandale halt auch mal mitbringt. Also musst du sie eigentlich auch als Chef dann schützen. Und du kannst jetzt nicht sagen, okay, Toni Leisner ist auf einmal wichtiger als Tim Walter. Also musst du in Anführungsstrichen die Scheiße mitmachen und dann halt ihn kicken. Also außer, dass noch irgendwas anderes vorgefallen
ist. Ja, warte mal, Gato, weil also ich brauche auch nicht meine eigene Meinung einbringen. Ich finde es manchmal interessanter, die andere Meinung nochmal zu hinterfragen und zu verstehen. Du siehst ja dann aber zentral das Punkt, den Konflikt zwischen Trainer und Spieler. Ich finde, ehrlich das gesagt, dass man das von Toni Leisner auch sogar, also ich als Trainer würde auch etwas Positives an dieser Kritik finden, weil ich sagen würde, jetzt weiß ja schon mal jeder, dass ich als Coach hier das Sagen habe, denn ich selbst habe meine Philosophie durchgesetzt. Das ist ja eher ein Schulterschlag für Walter. Und ich finde, dass man vielleicht eher in der sportlichen Führung gesagt hat, ey, geht gar nicht, der hat ja hier indirekt dann mich, die sportliche Führung über Tim Walter kritisiert und sowas lassen wir uns nicht bieten. Das ist disziplinarisch nicht in Ordnung und dementsprechend wird der Spieler suspendiert. Ich finde es auch, da wiederum bin ich bei dir, wenn der Coach einem ins Gesicht schreit und sagt, was spielst du für eine Scheiße, dann soll man das schlucken, aber wenn der Spieler dann mal sagt, irgendwie, und ich fand das jetzt auch nicht übertrieben in dem Instagram-Post, finde ich irgendwie blöd, die Philosophie, dass die jetzt der Trainer komplett umwandelt und wir kommen damit nicht zurecht, dann ist das immer gleich wie so eine Königsbeleidigung. Also das finde ich dann auch irgendwie nicht in Ordnung. Aber sehe ich dich jetzt richtig, du siehst einfach nur einen Konflikt zwischen Trainer und Spieler oder wie siehst du das?
Ja, hauptsächlich schon, weil wenn der Trainer ein Fan von ihm wäre, dann wäre ja alles gut, dann würde er spielen, dann würde es jetzt hier kein Hackmack geben und es nur auf diese private Instagram-Nachricht-Antwort zurückzuführen, wo er sagt, stimmt leider nicht, ich kann es auch noch nicht glauben. Was hat er gesagt? Doch, das war das doch, ne? Ja. Aber so ist das, wenn der Verein sich einen Plan von einem Trainer aufschwätzen lässt und keinen eigenen Plan verfolgt, so. Ja, aber also wie eitel muss man in der Geschäftsführung sein, dass einen das dann so angreift und dass man so persönlich beleidigt ist von dieser privaten Instagram-Nachricht, dass man dann sagt, Entschuldigung, jetzt musst du aber fliegen. So,
das aber ist da, auch, also, da glaube ich,
sorry, da musst du doch drüber stehen. Das ist doch klar, dass jeder Spieler mal was irgendwie, und der hat es ja jetzt nicht irgendwie öffentlich gesagt und das ist halt kacke rausgekommen. Aber mein Gott, wenn du irgendwie als sportliche Führung den irgendwie einigermaßen gut findest und auf den setzt so, dann,
ich finde, kriegst du den nicht raus.
Außer,
ich finde, gute Meinung, weil ich finde, ehrlich gesagt, es ist ja einerseits reine Spekulation. Wir wissen ja nicht, wer jetzt sich bei wem beschwert hat und eingesetzt hat dafür, dass Toni Leisner fliegt. Aber bei dir ist die Meinung ja auf jeden Fall eindeutig. Egal, ob er damit die Geschäftsführung angegriffen hat, den Trainer angegriffen hat, er hätte bleiben.
Ja. Ja, also okay, ich sehe es anders. Ich glaube, dass diese Instagram-Nachricht, wenn sie denn wirklich so geschrieben worden ist und nicht irgendwie gefotoshoppt war, dass das nicht der Auslöser war, dass man ihn jetzt freigestellt hat. Also Es hat das Ganze vielleicht beschleunigt. Ich glaube, dass Toni Leisner, so sehr ich ihn auch als Typen mag und auch gut finde, dass er eine Persönlichkeit ist, ich glaube, dass von vornherein klar war, dass als die Verpflichtung von Tim Walter klar war, dass er zum HSV kommt, dass dementsprechend auch klar war, dass ein Toni Leistner keinen Platz in dieser Mannschaft finden wird.
Okay, das heißt, Muchel, das heißt konkret, Walter möchte aufbaustarke Spieler haben, das genau. Hat er Toni Leistner nicht zugetraut, dazu baut er eher auf eine junge Generation, auch das trifft auf Leistner nicht zu. Ich finde, das kann man ja mal so festhalten, das ist so passiert, das können wir im Nachhinein jetzt als gegeben abwickeln und dann bin ich mir nicht auch bei dir. Toni Leistner ist jetzt auch nicht der neue Alaba, der uns jetzt zum Aufstieg geschossen hat schon dreimal, sondern Toni Leistner ist dann auch begrenzt in seinen Möglichkeiten, hat aber auch das Recht, irgendwie unzufrieden zu sein, wenn eben die, die für ihn spielen, das eigentlich noch schlechter machen als er in der letzten Saison.
Aber da muss ich dem HSV dann auch zugutehalten, dass wenn jemand unzufrieden ist und das auch deutlich äußert, dass man dann beim HSV jetzt auch so konsequent ist, sagt, alles klar, check, dann bist du freigestellt. So, dann such dir einen neuen Verein. Das war ja auch nicht immer so, ne? Also ich meine, wir haben viele, viele Spieler, die auch unzufrieden waren.
Vielleicht hat er jahrelang Toni Leistner sogar weg, weil er gemerkt hat, er spielt diese Saison nicht, hat keine Chance. Ich meine, dann ist das der beste Weg, sich eine Aufmerksamkeit weg zu verschaffen und zum anderen Verein zu kommen.
Ja, das stimmt. Aber weg, glaube ich, wollte er jetzt nicht oder kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen.
Er ist Fußballer, er will spielen und ich glaube, ihm ist ganz klar, dass er in diesem System von Tim Walter, dass er da einfach keine Perspektive hat. Er ist einfach kein aufbaustarker Spieler.
Ja, total.
Also das passt einfach nicht zu ihm und deswegen sehe ich für ihn einfach auch keine Zukunft beim HSV und dann kann das sein, dass er darüber vielleicht auch angepisst war und
die Frage ist jetzt nur, wie krass, also war er intern angepisst, sodass du kannst ja nicht sagen, okay, dann schmeiß ich ihn direkt raus, so, ne? Ich meine, für die Führung ist es jetzt, also herzlich willkommen, ne? Weil die wissen, okay, erstens macht er Stunk im Team, weil er nicht spielen wird. Er wird wahrscheinlich nicht spielen, weil Tim Walter einfach nicht auf ihn steht. So. Das Beste ist natürlich, wenn wir ihn jetzt loswerden, so, weil, weiß nicht, wir sparen im Zweifelsfall noch Geld, können irgendwie einen neuen verpflichten und haben weniger Stress und das ist natürlich eine super elegante oder was heißt elegant, nicht eine eiskalte Möglichkeit, sage ich jetzt mal so, ihn loszuwerden. So, ich sag mal so,
dann komme ich mal von eiskalt zu herzlich. Es ist vielleicht auch eine herzliche Lösung, dass man sagt, wir stärken dem Trainer den Rücken, da beschwert sich jemand, wir stehen zum Trainer, zu seiner Arbeit und gerade jetzt, wo er irgendwie nicht die Erfolge feiert und die Kritik aufkommt, setzen wir ein klares Zeichen, dass jeder, der hier den Weg mit Walter nicht mitgehen will, raus ist. Und das kann ja dann auch positiv sportlichen Push geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist am Ende des Tages, wenn ich im halben Jahr darauf zurückblicke, Toni Leistner, ich weiß, er war dein Liebling. Er hat mich zwischendurch auch begeistert, weil er Einsatz gezeigt hat, gekämpft hat. Und ich finde, das ist beim HSV in diesen Zeiten mehr wert als vieles andere, was früher nicht so war. Da habe ich mehr auf Talent und spielerisches Können gesetzt. In der zweiten Liga ist das eben leider jetzt der neue Maßstab. Aber ich muss dir eins sagen, am Ende des Jahres werde ich, wenn ich an Weihnachten in die Kirche gehe und nochmal das Feedback zu dem Jahr ziehe, dann wird Toni Leistner bei mir eine Skandalnudel sein. Denn insgesamt waren es zu viele rote Karten am Anfang. Die Eskalation mit dem, es war ja auch nicht die erste, er hatte ja schon eine gelbe Karte so mit dem Fan und so. Klar, du kannst es immer so drehen, nur wie gesagt, ich sehe dann auch im Nachhinein viel Positives. Kann man auch viel Positives
Ja, ganz kurz, sehen. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie krass sind die Gründe, dass du ihn suspendiert hast, ne? Also, wenn sie jetzt gar nicht vorhanden sind, dann ist es für mich ein Skandal. Wenn es jetzt welche die wir vielleicht nicht wissen, dann ist es okay. Aber ansonsten, natürlich ist es jetzt irgendwie ein Signal, was du meintest, ja, alle, die jetzt nicht für Trainer sind, so, die können sich mal gehackt legen. Aber das ist ja auch ein bisschen schizophren, das ist ja ein bisschen
Quatsch.
Du musst ja deine Meinung mal sagen dürfen,
ja, aber und
dann nicht direkt gefeuert werden im Unternehmen.
Aber ich glaube, da sind wir halt wieder an dem Punkt hier in Hamburg, dass es so ist. Ich glaube, dass das jetzt gerade alles extrem hochgekocht wird. Ich glaube, dass das gar intern gar nicht so extrem und so schlimm ist, wie das jetzt gerade in den Medien berichtet wird. Ich glaube, dass man sich mit Toni Leistner darauf geeinigt hat, dass der Weg beim HSV für ihn nicht weitergehen wird. Und dass das jetzt in den Medien so breit getreten ist, das ist halt genau das, wo jetzt schon alle wieder drauf warten, die Medien, die auch viele Fans, sich jetzt auf dieses Thema wieder zu stürzen. Weil genau das ist es ja. Ich meine, Toni Leistner ist jemand, der polarisiert. Das merken wir ja bei uns auch innerhalb von unserer Podcast-Gruppe hier und auch bei den Leuten, die uns schreiben über Instagram. Toni Leistner polarisiert. Die einen lieben ihn für seinen Einsatz, für jemanden, der geradeaus ist, direkt ist. Die anderen sagen, ey, Toni Leistner ist für mich fußballerisch einfach eine glatte 6. Und ich glaube, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber
also kannst du ja, sagen, aber Muchel, ich finde, wieso, wenn jemand jetzt suspendiert wird, dann das passiert ja nicht, weil sich alle lieb haben und der Erfolg unendlich stark da ist, sondern das passiert ja, weil wir irgendwie gefühlt gerade, weil irgendwie schon die Nerven blank liegen und irgendwie es viele ja, Konflikte intern gibt. Zumindest mal ein Konflikt.
Aber diese, ob die Nerven jetzt wirklich blank liegen, das ist ja wieder so was Hausgemachtes. Ne?
Aber,
ja,
aber ich habe zum Beispiel nicht, gehört, wenn die Nerven nicht blank liegen würden, dass dann jeder sagen würde, oh, hey, Herr Toni, dieser Spruch geht nicht. Du musst mal jetzt endlich deine große Klappe einstellen und jetzt lauf weiter. Wäre das dann nicht die Reaktion, wenn die Nerven nicht blank liegen würden?
Ja, aber es ist doch ganz, also für mich relativ offensichtlich, es passte jetzt gerade gut ins Konzept, ihn loszuwerden. Es war jetzt kein krasser Grund in meinen Augen, aber ich habe auch gehört, dass Toni damit auch einfach nicht einverstanden ist. So. Also der sagt jetzt nicht so, okay, jetzt war es ein geiler Deal, sondern der hat auch schon Hals und ist ein bisschen unverständlich so und sagt so, hä, was ist denn jetzt los? Also ich glaube schon, dass das da nicht Friede, Freude, Eierkuchen, er wurde schon gegangen. Und das, ich weiß nicht, ob es da ein Nachspiel hat, es muss ja auch immer irgendwelche Gründe geben, warum er gefeuert wird, so. So what? Ich sage jetzt mal so arbeitsrechtlich und gehaltstechnisch so. Wir werden sehen, ne? Aber unabhängig davon, glaube ich, ist es natürlich jetzt Kacke, Unruhefaktor. Wir haben jetzt einen Innenverteidiger weniger, wir haben jetzt eigentlich noch zwei. Sprich, wir müssen auf der Position halt auch nochmal nachrüsten. Eigentlich müssten wir im Mittelfeld nochmal nachrüsten, auf der 10, und wir brauchen irgendwie noch einen Flügelstürmer. Also,
ganz schön viele Baustellen. Also
das ist schon schöne Scheiße, wo wir jetzt sind. Und dazu ist der Kader, das hat auch letztens gerade jetzt in der Gruppe jemanden geschrieben auch, also wir haben ja 2-2 gegen Darmstadt gespielt, das hat hier unser Homie Ali gesagt, als wir die Stellung gepostet haben, so eigentlich Aufstellung nicht schlecht, aber auf Papier, ganz ehrlich, das nicht oben angreifen. Ne? Wenn du halt mit Haier, David, Schonlau, Leibold spielst, dann Suhohn, Meffert, Rohr, Kittel, Glatzel, Jatta, das ist
5, aber 8, Gato, ne? Gato, jetzt mal ganz ehrlich, ne? was sind denn unsere Erwartungen? Also da muss ich jetzt einfach mal, ich war ja im Stadion beim Darmstadt-Spiel und ja. Ich bin maßlos entsetzt und enttäuscht, was sich da im Stadion abgespielt hat. Also von Fanseite. Ich verstehe einfach nicht, wo diese Erwartungen von den HSV-Fans herkommen. Klar, ich wünsche mir auch, dass wir wieder erste Liga spielen, dass wir oben angreifen, dass wir Meister werden, dass wir wieder Europa spielen. Überall Haken dran, würde ich so total gerne. Aber wenn man jetzt mal realistisch sieht, was für Erwartungen haben wir denn mit der Truppe? Wenn wir am Ende der Saison sagen können, ey, wir sind die Überraschungsmannschaft und sind dadurch aufgestiegen, okay, aber wir spielen mit dieser Mannschaft nicht um den Aufstieg. Und dann kann ich es nicht, und das kann ich einfach als HSV-Fan gerade auch nicht erwarten. Wir müssen einfach mal der Realität ins Auge sehen und sagen, alles klar, wir sind eine mittelmäßige Zweitligamannschaft mit der Ambition, vielleicht doch mal irgendwie doch um den Aufstieg zu spielen als Überraschungsmannschaft. Und wenn ich dann mitbekomme, dass irgendwie im Stadion die Fans höhnisch die Spieler auslachen und applaudieren und gepfiffen wird, ey, da platzt bei mir echt der, also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich war echt entsetzt. Und auf der einen Seite fordern wir irgendwie junge Talente, wir wollen den Nachwuchs fördern, wir wollen irgendwie die aus den eigenen Reihen Spieler nach oben ziehen. Und dann haben wir so einen Jungen wie Jonas David da, der einfach, weil gegen Darmstadt, du hast es gesehen im Mittelfeld, es waren null Bewegungen, es waren keine Anspielstationen da, gar nichts. Und bevor er den unsicheren Pass spielt, nochmal hintenrum über Fernandes zu spielen, finde ich vollkommen in Ordnung, um irgendwie zu versuchen, das Spiel irgendwie und dann den Weg zu finden. Aber ihn dann auszupfeifen und irgendwie höhnisch zu applaudieren, ohne Scheiß verstehe ich nicht. Da haben wir jetzt einen Jungen aus den eigenen Reihen, dass man dem nicht den Rücken stärkt. Und das ist dann jetzt auch das Problem, dass so alle reißen oder alle stürzen sich jetzt auf dieses Thema mit Toni Leisner und Tim Walter, dass es da irgendwie Konflikte gab. Die Leute warten nur drauf, um irgendwie den HSV wieder zu zerreißen und irgendwie ein Thema zu finden. Und es geht mir so auf den Sack. Ich bin so angenervt davon.
Ich glaube ganz kurz, also ich finde es wirklich unterirdisch, als sie gepfiffen haben. Ich dachte erst so, nee, das kann jetzt nicht sein. Ne? Also ich hab's geguckt vom Fernseher und dachte so, nee, also das ist jetzt wegen irgendwas anderem. Und dann war es nochmal und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Das ist halt, also es ist halt schon, finde ich, richtig scheiße. Und hätte ich auch einen Hals und hätte auch so applaudiert dann, um irgendwas dagegen zu machen. Ich habe keine Ahnung, was so. Mhm. Auf jeden Fall. Also grausam, sehe ich auch so. Jonas David, also finde es auch geil, dass er spielt. So, ich bin ja auch gar nicht gegen ihn. Ich, einfach nur für Toni Leistner sozusagen. Und ich finde auch, wenn er in seiner ersten richtigen Saison jetzt mal 20 Spiele macht und 14 nicht, alles wunderbar. So würde ich sagen, Haken dran, nächste Saison Stammspieler. Aber das finde ich auch, ich finde halt die Erwartung, dass was halt so schmerzt, ist, dass du wirklich jetzt jedes Jahr bist du eine Treppenstufe runtergegangen. Ne? Also vom du am ersten Saison warst du noch klarster Favorit, hattest den größten Etat, dann warst du, ja, vielleicht Platz 2 Favorit, dritte Saison war so, ja, eigentlich mit Terodde, Ulreich und den Jasulas dieser Welt, ja gut, Platz 3, 2 sollte doch drin sein. Und jetzt ist es halt so wieder eine Stufe runter und es ist halt zum Glück kein krasser Absturz, und so, wo man denkt so, wow, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt die Klasse halten. Aber es ist einfach so frustrierend, weil man sagt, es werden auch keine erkennbaren krassen Fehler gesehen, aber es ist so, Terodde spielt am Ende der Saison, letzte Saison scheiße, dann ist, weiß nicht, Ulreich hält auf einmal nicht so geil, wie er mal herhalten könnte und so weiter und so fort. Klaus Jasula funktioniert nicht. Letztendlich haben alle älteren Transfers letzte Saison nicht funktioniert, so. Also die Säulenspieler sozusagen, und das macht dann halt malig in der Birne.
Und ja, aber jetzt änderst du das Konzept und baust wirklich auf die Jugend oder auf eine junge Mannschaft. Dann musst du den Jungs auch die Zeit geben. Und dann musst du auch sagen, alles klar, Tim Walter, du hast ein Konzept und eine Philosophie. Und ich finde, das muss man ihm einfach lassen. Das erkennst du, dass er auf jeden Fall eine Philosophie hat. Ob man die nun gut findet und den Spielstil und sein System, das sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest attraktiver Fußball. Und dann, finde ich, musst du jetzt den jungen Spielern auch die Zeit geben und sie unterstützen. So ein Jonas David, der spielt jetzt das erste Mal irgendwie gefühlt als Stamm und hat das erste Mal, seitdem er gefühlt irgendwie im Profifußball angekommen ist, spielt er vor Fans, und dann ist das Erste, was passiert, dass er mal dass er ausgepfiffen wird. Das verstehe ich nicht. Also da erwarte ich, dass man die Spieler unterstützt, und gerade das jetzt irgendwie nutzt, dass wieder Fans im Stadion sind, die Spieler zu pushen und nicht beim 2-2 die Spieler auszupfeifen. Also das kennt man würde man doch selber von sich auch irgendwie kennen. Im 2-2, da will ich doch die Mannschaft pushen, dass sie noch das 3-2 schießt und nicht irgendwie höhnisch applaudieren, dass die Spieler verunsichert auf dem Spiel sind. Also das kann ich halt überhaupt nicht verstehen.
Aber Muchel, darf ich dazu eine Frage stellen? Ich finde die Meinung super sympathisch und gerade du, der auch authentisch, weil du den HSV lebst. Aber ich finde irgendwie, eine freie Meinungsäußerung bedeutet doch auch, dass man sagen kann, gerade die Fans, die den Weg auf sich nehmen, die Geld bezahlen, dass sie sagen, ich liebe den HSV, aber ich kann halt auch mal äußern, dass ich was scheiße finde, und will der Mannschaft jetzt einmal klar und deutlich signalisieren, dass diese Leistung für mich einfach nicht in Ordnung ist und pfeife. Ich finde, als Spieler gehören dann Pfiffe irgendwie auch mal dazu. Ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, dass das auch alles finanziell bepreist ist, und dementsprechend verdienen die auch viel Geld, um auch mal sowas einstecken zu müssen, weil im Fußballbusiness eine Kritik eben dann von Fans auch mal mit Pfiffen oder Beleidigungen getätigt wird. Beleidigungen sind nie in Ordnung, aber ich finde, so ganz zu sagen, die Fans dürfen nicht pfeifen, denn ihre Rolle ist die reine Unterstützung, finde ich, also, oder verstehe ich dich falsch?
Ich finde, es ist so ein schmaler Grat zwischen pfeifen und höhnisch applaudieren, bis hin, dass man irgendwie nicht supportet, und einem Spieler, der irgendwie als junger Bengel da auf dem Platz steht, dem auch einfach mal Fehler zugestehen muss und einfach auch mal sagen muss, okay, dass da noch nicht alles, das ist kein Mats Hummels oder kein junger Boateng, der da steht, der irgendwie schon irgendwie Weltklasse-Format hat, sondern der hat einfach auch noch was zu lernen und der macht seine Fehler.
Da bin ich 100% bei dir, da fehlt den Fans dann das Feingefühl, gerade vielleicht auch mit, gut, Alkohol war jetzt noch bisher noch nicht erlaubt, ist ja jetzt bald wieder erlaubt, aber
hoffentlich.
Vielleicht ist der ein oder andere auch schon alkoholisiert hingegangen oder zu emotionalisiert oder zu gestresst von Corona-Zeiten, da fehlt das Feingefühl, dass vielleicht Jonas David wirklich der Einzige ist, den man als Letztes auspfeifen sollte. Und was ich auch nochmal unterstützen möchte, ist, ich wünsche mir nichts mehr, als dass es so kommt. Es bringt in meinen Augen, bin ich auch kein Fan von, Spieler reinbringen, gerade junge Spieler, okay, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt braucht er wieder eine Pause. Dann lieber einmal 12, 13 Spiele, dazu gehört ein Riesenmut als Trainer, einem geben, Fehler verzeihen, und wenn er dann in den letzten 6 Spielen eben keine Fehler mehr macht, weil er dann auch die Aufregung sich gelegt hat und er Routine reinbekommen hat und Spielzeit hatte ausreichend, dann ist das natürlich ein sensationeller Weg, den ich mir für Jonas David unfassbar wünschen würde, dass er jetzt sagt, Man muss ja auch nicht im nächsten Spiel perfekt spielen. Wenn sie sich das erlauben können, super. Und ja, würde ich selber am meisten feiern, wenn Jonas Tah wieder am Ende der Saison ein solider Innenverteidiger ist.
Ja klar, das wäre natürlich das Beste. Und ich sag mal so, Emotionen, das ist, ich fand sich geil. Es gehört im Fußball dazu. Wir lieben natürlich den Fußball wegen der Emotionen, aber zielführend ist es sicherlich nicht. Und jeder kann das finden, wie er will. Also ich finde immer, Fußballer auszupfeifen wegen der Leistung ist noch okay, wegen irgendwas anderem ist alles nicht so geil. Aber ja, wir haben von euch auch viele Nachrichten bekommen. Wie gesagt, viel über Toni Leistner, über den wir jetzt ja schon gesprochen haben. Einer schreibt noch, Universal, vorne hui, hinten fui. Wir brauchen Van Beuten zurück. Tatsächlich schon so, muss man sagen. Muchel, hast du es auch im Stadion gesehen? Ich glaube, also ich hatte es, oder wir hatten es ja bei Instagram auch geschrieben, so offensiv eigentlich alles okay. Ne? Ich meine, wir schießen ja auch die Tore und Zuhonen und wie gut und Glatzel okay und Jatta belebt zumindest, auch wenn er manchmal wahnsinnig macht, aber defensiv. Wie hast du es defensiv gesehen?
Also defensiv, also ich muss, also kurz für den Darmstadt-Spiel mal gesamt eingeordnet. Ich fand das Spiel eigentlich ziemlich gut. So, ich fand, es war ein ansehnliches Spiel, gerade die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit haben sie natürlich erstmal ein bisschen vorsichtiger angegangen und dann spielte nachher natürlich auch Verunsicherung eine Rolle. Ich habe gegen Darmstadt mir ziemlich genau, also ich habe sehr viel Augenmerk auf Glatzel gelegt, weil ich den ja in den letzten Wochen auch immer so ein bisschen nicht kritisiert habe, aber den nicht so stark gesehen habe, wie ich ihn gesehen habe. Da muss ich sagen, der gefällt mir, wenn man mal so auf ihn achtet, doch ganz gut. Der macht echt ganz geile Wege, macht den Ball gut fest und ist jetzt nicht der Stürmer, der vorne in der Box steht und nur darauf wartet, sondern sich auch Bälle holt und dann natürlich auch mit seinem Kopfball und auch seinem dem ich weiß gar nicht, in der ersten Halbzeit, wo er noch den Ball aufs Tor ballert, da aus kürzester Entfernung, wo der Torwart einfach Glück hat, ich hatte ein gutes Spiel gemacht. Vorne hui, hinten fui, ja. Wenn man sich irgendwie mal die Tabelle anschaut, irgendwie mit 7 Gegentreffern sind wir natürlich jetzt echt, das ist schon echt sehr deutlich. Was mir aber viel mehr gefehlt hat, waren einfach diese Anspielstationen im Mittelfeld. So, ich fand, es war unheimlich wenig Bewegung im Spiel. Es war total statisch. Die Spieler wussten nicht, wo sie hinspielen konnten. Es waren keine, der Einzige, der echt wie so ein HB-Männchen irgendwie hin und her gelaufen hat, das war Suhonen, der sich angeboten hat, der wirklich agil war und Räume geschaffen hat. Aber der Rest war echt total statisch. Und das kommt natürlich einer Abwehr, die eigentlich von hinten den Spielaufbau irgendwie bereiten soll, natürlich nicht zugute, wenn sie keine Anspielstation haben. Und das ist mir echt extrem aufgefallen. Also deswegen, ich fand Schonlau und David nicht schlecht. Mir hat es einfach im Mittelfeld, haben mir einfach die Anspielstationen gefehlt. Und da sehe ich einfach den größten Handlungsbedarf. Natürlich jetzt nach dem Weggang oder nach der Freistellung von Toni Leistner müssen wir natürlich auch in der Innenverteidigung noch nachlegen. Aber das Mittelfeld ist für mich echt, das ist für mich richtig pfui.
Ja, okay. Gute Einschätzung, finde ich. Ja, wir werden mal sehen, wie es nächsten Spieltag ist. Also da langsam decken sich ja so gefühlt unsere Einschätzungen. Ich glaube auch ganz viel mit den Einschätzungen von euch. Viele von euch waren mit Suhonen super begeistert, ne? Aber relativ begeistert, muss man sagen. Auch bei unserer Kicktipp-Runde glüht der Chat ja auch, unserer Telegram-Gruppe auch, unserer neu gegründeten Telegram-Gruppe auch. Wie kommt man nicht rein, Muchel,
in diese Telegram-Gruppe? Ganz einfach, man geht in Telegram und geht ohne in der Suche HSV meine Frau ein und dann findet man sofort die Gruppe und geht dort einfach in die Gruppe und ja, die letzten Tage, da ich beruflich unterwegs war, habe ich wenig reingepostet, aber es wird jetzt mal wieder mehr befeuert und dann kann man schön diskutieren, also
das gefällt mir schon ganz gut. Ja, ich finde es auch das erste Mal, dass ich Telegram benutzt habe, überhaupt, finde ich auch gut. Also viele, viele Möglichkeiten, wieder geil, mit Abstimmung und so weiter und so fort. Und ja, also die Frage ist jetzt ein bisschen, was ändern?
Wie habt ihr denn das Darmstadt-Spiel gesehen? Also ganz kurz für mich nochmal, wie ihr es gesehen habt, weil nochmal so, wenn wir in der zweiten Halbzeit das 3-2 schießen, dann glaube ich, sagt jeder, mega geiles Fußballspiel, wo wir am Ende gewonnen haben. Und ich finde, das wird jetzt so ein bisschen einfach unter den Teppich gekehrt.
Ja, und ja, nein, also ich fand es tatsächlich, ich finde es defensiv, ich habe mich jetzt darauf eingeschossen, es ist echt schlecht und weißt du, zu Hause 2 Tore in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt zu kriegen, das ist halt auch mindestens mal 1 zu viel. Und am Ende raus, klar ist Hurra-Fußball, aber ich glaube, ohne eine stabile Defensive gewinnst du gar nichts. Gerade in der zweiten Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Also wo du auch gegen Aue eine stabile Defensive oder Darmstadt eine stabile Defensive brauchst, so ist es halt, glaube ich, schwierig und nicht nur gegen die Top-Teams. Also irgendwie okay umgestellt in der Halbzeit, so ein bisschen stabiler geworden, allerdings ging nach vorne halt auch nicht mehr so viel. Ja, also ich fand es ausreichend, Note 4 minus vielleicht, der Punkt ist zu wenig. Kann man echt ganz klar sagen. Und ich fand übrigens Kittel und Leibold zusammen auf einer Seite finde ich irgendwie ganz gut. Die beiden Kleinen dröseln sich da ganz gut immer ein zurecht und legen sich die Bälle irgendwie gut hin und her. Können, glaube ich, ganz gut zusammen spielen. Also das würde ich weiterlaufen lassen. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir noch vielleicht tatsächlich ein, zwei Neuverpflichtungen bekommen. Aber ja.
Ja, ich finde, man kann gar nicht, also bin bei euch, dass man gar nicht eine Note geben kann, weil man muss da mindestens in Offensive und Defensive unterteilen und das ist für mich 2 und 5 und ich muss auch sagen, klar, wenn ich jetzt den Bewertungsmaßstab von Muchel so ein bisschen nehme, dass wir nicht mehr mit dem Aufstieg und so rechnen dürfen und du hast eigentlich recht, Muchel, der Kader und die Entwicklung, die rechtfertigt jetzt nicht, dass man irgendwie davon ausgehen kann, hier Darmstadt wegzuschießen. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Dann war das Spiel natürlich ganz in Ordnung. Und vor allen Dingen, irgendwie, wenn ich es positiv sehe, habe ich unter der Woche irgendwie auch einen klaren Plan, den der Trainer verfolgen kann. Und zwar muss er sich nur auf die Defensive konzentrieren oder meinetwegen auf das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Mittelfeld, im Anlaufverhalten, was du gerade angesprochen hast, und hat zumindest mal nur eine Baustelle. Ja, noch schlimmer ist es ja, wenn du irgendwie ein Torwartproblem hast, dann der Sturm nicht so richtig trifft und die Abwehr irgendwie ganz okay steht, aber leider und hier ist es ja gar nicht so. Hier weißt du ganz klar, wo du rangehen musst und das ist ja auch was Positives. Aber wenn ich irgendwie so, was mich als Fan so ein bisschen enttäuscht, ist, dass wir auch bewusst uns für so einen Weg entschieden haben, irgendwie dann nicht immer nur Spieler zu haben, die vielleicht die früher mal bewiesen haben, dass sie Qualität haben, sondern wir haben jetzt darauf gesetzt, eine Mannschaft zu haben, die heiß ist, die jung ist, die entwicklungsfreudig ist. Und das sehe ich irgendwie nicht so auf dem Spielfeld. Also ich finde jetzt nicht, dass die mittelmäßigen Spieler an ihrem Leistungslimit oder über ihrem Leistungslimit spielen und das macht mich so ein bisschen, oder irgendwelche Neuzugänge mega greifen, das macht mich so ein bisschen unzufrieden, aber im Moment muss ich sagen, gerade im Vergleich zu Schalke und Bremen, die sich mindestens noch schwerer tun als wir, ist es natürlich dann irgendwie auch okay, dass der HSV sich auch noch schwerer tut und über eine Saison finden muss und es bringt ja jetzt auch nichts, also muss man der Mannschaft auch zugestehen, dass sie jetzt am Anfang der Saison sich erst noch finden muss mit so vielen Neuzugängen, auch direkt in der Startaufstellung. Die sitzen ja nicht auf der Bank und es spielen irgendwie 8 Gleiche und dann kommt mal ein neuer rein, sondern die spielen ja oft auch von Anfang an. Das alles zusammen macht mir dann so Hoffnung, dass wir umso länger die Saison wird, uns immer weiter oben festbeißen können.
Wir hatten jetzt in der Startaufstellung hatten wir 6 Spieler, die neu in der Mannschaft sind, ne? Also Heuer Fernandes, gut, den könnte man eigentlich auch dazu zählen, weil der hat letzte Saison auch nicht gespielt. Heuer Fernandes, David, der letzte Saison auch keine Rolle gespielt hat, Schonlau, Meffert, Rohr, Suhonen und Glatzel. Das sind 7 Spieler sogar, die quasi neu in der Mannschaft sind. Und ich kann da nur appellieren, gib den Jungs irgendwie ein bisschen Zeit und
voll. Aber zum Beispiel meine Erwartungshaltung ist Aufstieg. Also ist Platz 1 bis 3. Ne? Platz 3 sage ich auch immer noch, okay, wenn wir dann die Rehle verkacken, dann soll es so sein, obwohl wir die Rehle natürlich immer drauf haben. Und deswegen, vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen unzufriedener, aber wenn ich jetzt auch mal die Mannschaft in der zweiten Liga durchgehe, welche ist denn wirklich besser, so, weißt du? Ja, vielleicht Schalke oder Bremen, aber die sind ja sogar noch hinter uns. Und dann macht es mich umso wütender, dass vor uns dann halt so eine Regensburg-Scheiße ist oder vielleicht noch Pauli oder irgendwie sowas. Wo ich sage, also ganz ehrlich, da ist wirklich in den letzten 1-2 Jahren wirklich scheiße schiefgelaufen. Und dieses Jahr auch wieder kacke, dass wir jetzt irgendwie mit einem 2-2 gegen Darmstadt zu Hause sagen können, ja, Haken dran, weil es ist zwar schon der 3. Spieltag, aber wir müssen irgendwie zufrieden sein, dass wir einen Punkt haben, weil wir so viele neue Spieler auf dem Spielfeld haben oder so. Das geht in meine Birne noch nicht rein. Also es ist natürlich einfacher, wenn man sagt, ach, für Mittelfeld, das Ziel ist Mittelfeld und dann ist alles in Ordnung, aber so weit bin ich noch nicht. Vielleicht bin ich nächste Saison soweit, aber oder am Ende der Saison, aber aktuell ist es bei mir noch klar in der Birne Platz 1 bis 3 und deswegen auch häufig hat natürlich halt wieder die Enttäuschung. Aber gut, wir werden mal sehen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne?
Ja, aber Gatto, also ja, nur eine Sache, ich will jetzt auch nicht der Miesmacher sein, aber im Vergleich zur letzten Saison, so, da kann man ja den Tabellenplatz jetzt mal nehmen, das, an dem kann man, der wurde ja nicht gewürfelt, sondern der ist ja resultiert ja aus super vielen Spielen. Und wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz zusammenfasse, wir haben Qualität abgegeben, also rein vom, das ist keine persönliche Meinung, sondern von den Transfermarktwerten ist die Mannschaft gesunken. Wir haben nun wirklich keinen Anlass dazu zu sagen, dass die Spieler beim HSV sich jetzt super entwickeln werden und über ihren Möglichkeiten spielen. Das haben die letzten Jahre einfach gezeigt, dass das bei uns eher weniger der Fall ist. Und wir haben eine stärkere Konkurrenz bekommen. Und wir haben eine Mannschaft, die sich neu finden muss mit einem neuen Trainer, also einen relativen Umbruch. Dann sind das doch die klarsten Faktoren, die dafür sprechen, dass wir nicht die gleiche Anzahl an Punkten holen wie letzte Saison. Sprich, deswegen, so sehe ich das, wenn alles normal läuft, mit Platz 5 bis 8 rechnen müssen. So, ja, und wenn ich trotzdem diese Erwartungshaltung habe, dann bin ich aber letztes Darmstadt Jahr auch nicht super enttäuscht, wenn wir 2-2 spielen.
Ja, aber letztes Jahr haben wir auch meiner Meinung nach unter unseren Möglichkeiten gespielt. So, also wenn ich jetzt sage, okay, ich nulle jetzt das letzte Jahr und deswegen so, letztes Jahr waren wir halt, ich weiß gar nicht, waren wir Fünfter oder was, Vierter, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht aufgestiegen und jetzt haben wir zum Vergleich zum letzten Jahr noch was abgegeben, also müssten wir jetzt Platz 5, 6, 7 sein, ist klar, aber für mich hätten wir letztes Jahr Platz 1 bis 3 sein müssen von dem Etat und von dem Marktwert vom Papier der Spieler und haben es halt nicht geschissen bekommen und jetzt sind wir bei Transfermarkt, ich habe gerade geguckt, ne, irgendwie Dritter der Marktwerte immer noch mit relativem Abstand zu Fortuna Düsseldorf und Hannover, Platz 1 und 2 sind Schalke und Bremen. So, und vom Etat her sind wir sicherlich auch, ich weiß nicht genau wie, aber gefühlt auch Dritter. So, dann denke ich doch auch, man muss doch mal, das muss doch sich doch auch irgendwann mal wieder widerschlagen. Und wir sind ein großer Verein, wir sind Hamburg und so. Und da ist für mich dann immer noch der Anspruch, weil es vom Papier her allein schon so ist, dass ich 1 bis 3 sein möchte. Also ja, es ist natürlich, es ist einfacher, anders zu leben und es wird auch seine Gründe haben, dass es jetzt immer so schlecht war, aber es geht mir auf den Sack, dass alle Spieler bei uns immer nicht gut spielen, dann wechseln sie, dann sind sie gut und das ist wie so ein verfickter Fluch, der auf uns ist und es macht mich irgendwie fertig. Aber gut. Okay. Man kann nichts machen, außer sagen, weiter geht's, wie die letzten 10 Jahre auch. Und jetzt geht es weiter, nämlich gegen Heidenheim. Die sind auch noch nicht so stark gestartet. Ich glaube, die sind haben genauso viele Punkte wie wir. Ich gucke mal ganz kurz. Jo, die sind einen Platz hinter uns. Die haben zum Beispiel nur 3 Tore geschossen und auch nur 3 Tore gefangen. Wir haben 8 Tore geschossen, 7 Tore gefangen. Bei aller Kritik ist natürlich doch ein bisschen geiler, wenn du jetzt ein Torverhältnis als 8-7 als 3-3. Es bockt dann doch mehr die Spiele. Da ist also wieder dann doch gute Laune vorhanden. Und ja, was tippt ihr gegen Heidenheim auswärts?
Ich lege mal los. Ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, okay, also was so ein bisschen gegen eine befreite Mannschaftsleistung spricht, ist jetzt dieser Skandal erneut und die Unruhe. Okay, klares Minus, wo ich jetzt sage, deswegen fangen wir ein gegen Heidenheim. Ich sage aber, wir schießen 3, weil die Mannschaft offensiv bisher das gut gemacht hat, plus Walter jetzt klar erkannt hat, wo die Schwachstellen sind. Ihm wurde erneut gezeigt, sie haben jetzt die ganze Woche erneut, bin ich mir ganz sicher, daran gearbeitet, die Abwehr zu stabilisieren. Die Mannschaft findet sich und ja, gewinnt deswegen 3-1 und das, was mich am meisten freut, wird nicht das Ergebnis sein im nächsten Spiel, sondern dass ich die Potenziale in der Mannschaft erkennen werde, die möglich sind für die restliche Saison.
Ja, gehe ich auch mit. Ich sage, es wird nicht ganz 1-3, sondern es wird eher ein 1-2.
Ich sage, es wird ein 1-0. So, mal kein Fang irgendwie.
Boah, Gato, das wäre das geilste Ergebnis. Also 1-0, ja. Dann stand ja die Abwehr wie ein Berg. Also wow, das wäre dann kriegst du 5 Bier von mir.
So, perfekt. Ja, das wäre doch mal geil.
Was ist die, wisst ihr, was die Tipico-Quoten sind?
Ja.
Okay.
Tipp oder rate mal, hast du gesehen schon?
Ja, ich habe schon gesehen, Kai, dann musst du raten. Ja.
Gar keine Ahnung, aber ich denke mal, also in Heidenheim würde ich fast sagen 1,8, 2,0. Oh,
nein. 2,4.
Scheiße.
Also, ja gut, man kann natürlich da die Krone mitnehmen mal, ne, mit 2,4. Irgendwann müssen wir ja mal wieder gewinnen. Ja. Also, ja, ich sag mal so, es ist natürlich jetzt hier mal eine Riesenaufregung. Viele haben auch gesagt, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Tobi Leistner ist jetzt hier auch nicht ein Messi und ist doch alles okay, dass er nicht weg ist. Ist natürlich jetzt bei mir sehr gefühlt emotional, ne? Wir fanden einen geilen Spieler, geilen Typen. Und ich glaube, dass du solche Leute brauchst, irgendwie, um aufzusteigen. Und dass es jetzt ja, halt mit dem Trainer nicht passt. Ich glaube, das ist dann halt einfach immer mal so. Aber trotzdem uncool. Aber ich denke, die Welt wird weitergehen. Und in den nächsten Spieltagen sind wir dann auch drüber hinweg.
Schnelle Frage für euch, Jungs.
Ja.
Wer muss am Ende der Saison für euch eher den Kopf hinhalten oder vielleicht auch schon vorher? Der Sportvorstand oder der Trainer?
Oh, ey, Trainer. Also finde ich eine gute Frage, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weder noch, weil wenn der Trainer bleibt, bleibt auch der Sportvorstand, oder?
Das ist, ja.
Also ich glaube, dass es schwierige Konstellation ist, dass Trainer bleibt und Sportvorstand geht, also entweder beide das oder geht Trainer. Nicht,
genau.
Nee. Ja. Aber ich glaube, ich zum Beispiel jetzt, ne, ich find's nicht.
Okay, ich stell die Frage anders. Wem kreidet ihr oder wem würdet ihr jetzt eher den Vorwurf machen? Dem Sportvorstand oder dem Trainer?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Für mich ist es jetzt in Tonis Leistungssituation, ist es 50-50. Also am Ende des Tages ist der Sportvorstand dafür verantwortlich, weil der sagt, ob er geht oder nicht. Ne? Also der schmeißt ihn raus. Wenn der Trainer noch so lange will, dass er rausschmeißt, der Sportvorstand kann ihn rein theoretisch drin halten. So, ne? Also er hat es gemacht, so, er hat auf den Knopf gedrückt. Auf der anderen Seite musste er fast auf den Knopf drücken, weil wenn du weißt, dass du Tim Walter holst, dann holst du dir eine crazy Birne rein. Und wenn er sich jetzt nicht mit dem versteht, dann muss man in Anführungsstrichen vielleicht mal diese Kleinigkeit nutzen, jetzt ganz krass gesagt, um halt solche ungewollten Personen in der Mannschaft, die Quirulanten sind, loszuwerden, aus deren Sicht. Ne? Deswegen, und du kannst auch wiederum sagen, der Sportvorstand ist irgendwie schuld, weil er Tim Walter geholt hat. So,
also deswegen ist es. Von mir gibt es eine klare Ansage. Ist erst seit ein, zwei Jahren neu bei mir die Ansage, aber Kontinuität steht über allem. Ich sehe jetzt nicht einen, der es besser machen könnte als Bold. Wenn ihr mir den zeigt, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Aber da fängt die Kontinuität an und genauso ziehe ich sie durch für Walter. Ich wünsche ihm, dass er unendlich lange Zeit bekommt. Dann kriegt er halt 8 Defensivtrainer an die Seite gesetzt und 10-mal einen auf dem Rüffel, bis er seine Abwehr stabilisiert hat. Und dann ist er ein geiler Trainer, weil dann kann er nicht nur Offensive, sondern auch Defensive. Und dann können wir langsam mal mit dieser Konstanz auch irgendwann Richtung erste Liga schielen.
Was sagst du, Muchel?
Meine Antwort würde ich gerne bis zum 31.08. verschieben, weil sich dann das Transferfenster schließt. Und tatsächlich diese Antwort, ich finde es spannend, was ihr sagt, aber ich würde meine Antwort wirklich davon abhängig machen.
Na klar.
Weil Jonas Bolt hat, glaube ich, jetzt, oder Jonas Bolt und Mutzel haben jetzt wirklich eine Aufgabe vor sich, die sie so beim HSV, glaube ich, noch nicht hatten. Ja. So viele Baustellen und in meinen Augen nicht ganz optimaler Saisonstart, aber auch kein schlechter. Deswegen ist da echt gerade, also ist da gerade für mich der totale Augenmerk auf Bolt und Mutzel, weil sie haben ganz bewusst sich für Walter entschieden und für sein System und da müssen sie jetzt delivern und wenn sie das nicht machen, ähnlich, dann wäre das für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das ist, kann man ihn auf jeden Fall dann ankreiden.
Ey, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen,
wenn sie morgen, wenn sie morgen mit dem Innenverteidiger kommen, der geiler ist als Toni Leistner, dann muss man sagen, irgendwie dann doch irgendwie dann doch alles richtig gemacht.
Ey, aber Gato, du bist echt so ein Wenderhals, ne? Und demnächst schließt du in Bayern München Bettmärsche oder was?
Nee, pass auf. Also nicht aus meiner Sicht, aber so aus Vereinssicht, so, ne?
Ja.
Du wirst halt einen guten Innenverteidiger los, der bei Nummer 3 ist, der beim Trainer nicht spielt und dann Stunk macht, ersetzt ihn durch einen besseren. So, und aber es war natürlich ein Move mit ganz harten Bandagen, ne? So eine Mini-Möglichkeit, wahrscheinlich nur genommen, und ihn dann zu kicken, ist halt nicht die feine englische Art, ist ein harter Move, aber gut, in einem Jahr wird wahrscheinlich keiner danach mehr fragen, und wenn du jetzt dadurch einen Kaderplatz frei hast, wir sind gespannt, deswegen 31.8. ist ein guter Call, ich bin auch richtig gespannt, ob da was kommt, und feststeht, es muss was kommen, und wir haben auch Kohle, also ich bin mal richtig gespannt.
Und dann vielleicht abschließend nochmal zu unserer heutigen Folge, eine gute Nachricht. Ich habe gerade gelesen, dass der HSV mit unserem Sturmjuwel Robin Meissner seinen Vertrag verlängert bis 2024. Das sind doch mal gute Nachrichten, dass man die jungen Leute.
In meinen Augen einer der ganz wenigen Spieler, die sowohl nochmal einen Schritt nach vorne machen können, wenn es um Aufstieg geht, und dann sogar, den ich zutrauen würde, in Liga 1 bei einem Aufstieg auch Erstligaformat entwickeln zu können. Aber ich wollte auch nochmal sagen, es war viel Feuer heute in der Folge drin. Finde ich gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Saisonstart gewinnt keine Kriege. Und ich finde, man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn man die Entwicklung der Mannschaft und kritisch sieht, das sehe ich vollkommen so. Aber zu so einem Saisonzeitpunkt schon so schwarz-weiß Fazit zu ziehen, dass irgendwelche Leute gefeuert werden müssen oder die Defensivleistung ist doch noch locker drin, dass wir am Ende der Saison die zweitwenigsten Gegentore bekommen haben. So. Und deswegen finde ich es jetzt so ein bisschen voreilig. Aber
ja, natürlich, aber was sollen wir machen? Wir müssen ja jede Woche eine Folge rausbringen, wo wir irgendwas reden. Wir können ja nicht erst am 34. Spieltag eine Folge rausbringen.
Nee, aber ich finde, so in Richtung Tim Walter ist das irgendwie
verfrüht. Es ist aber natürlich alles, ist natürlich sehr emotional.
Da war Gato raus. Ich habe den Knopf gedrückt. Das war der Toni-Leisner-Knopf, den ich hier gerade gedrückt habe. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal Schluss. In diesem Sinne nur der HSV und wir freuen uns aufs Wochenende und einen hoffentlichen Sieg gegen Heidenheim.
Sehr gut, machen wir so. Hau rein.
Ciao, ciao.
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.